Eine kurze Werbung in eigener Sache. Ist DSGVO für dich auch so ein lästiges Muss? Aber was, wenn genau das dein geheimer Wettbewerbsvorteil wird? Stell dir vor, Datenschutz stärkt nicht nur dein Business, sondern öffnet dir auch Türen zu leichteren Geschäftsabschlüssen und einem starken Unternehmernetzwerk. Klingt spannend? Dann wirf einen Blick in die Shownotes und entdecke das DSGVO-Vertrauensregister mit dem Vertrauensforum.
Datenschutz im Ohr. Dein Podcast vom DSGVO Erste-Hilfe-Koffer für Solo-Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen bis 19 Mitarbeiter im Büro. Wir sprechen über die verschiedensten Herausforderungen, die der Datenschutz für dein Unternehmen mit sich bringt. Du bekommst wichtige Infos, was es zu beachten gibt und wertvolle Tipps zur Umsetzung der einzelnen Schritte. So geht DSGVO einfach und leicht. Und das lieben wir. Bist du bereit, in die Welt der DSGVO einzutauchen? Los geht's!
Ein fröhliches Hallo zu unserer heutigen Podcast-Folge. Und da habe ich einen lieben Bekannten von mir dabei, den ich schon, oh, ich glaube, 10, 12 Jahre kennen wir beide uns schon. Und zwar der Haie Hösel von der Jubit Datenschutz GmbH und Co. KG aus Bremen. Und ich freue mich, dass du heute in meinem Podcast bist, der da heißt Auweia, gleich zwei Datenschützer auf einmal.
Oh Gott. Ja, moin Datenschutz. Hallo Corinna, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Lass uns mal einfach durchstarten und mal gucken, was so zwei Datenschützer
so treiben.
Alles so erlebt haben.
Genau. Ich finde es ja ganz spannend. Ich frage ja meine Gäste immer im Voraus, was macht dich einzigartig? Da hast du mich wahnsinnig neugierig gemacht, weil du hast mir geschrieben, es klärt sich dann auch schnell auf, was Kaffee mit mir und meinem Denken, Handeln und meinen Werten zu tun hat. Jetzt musst du mich aufklären, was meinst du damit?
Also vorab, ich mag keinen Kaffee. Also ich bin kein Kaffeetrinker, ich trinke höchstens Tee oder Wasser. Aber mein Opa, der hatte eine Kaffeerösterei und hat sich damit halt damals selbstständig gemacht und hat das weiterentwickelt zum Textilgroßhandel, den hat mein Vater übernommen. Und ich bin quasi in der Firma aufgewachsen und habe dadurch eben sehr viel mitbekommen, unternehmerisches Denken, wie funktioniert was. Und deswegen hat der Kaffee eben ganz viel mit mir zu tun. Ich habe damals, wenn geröstet wurde, vorher die Kaffeebohnen aussortiert, also die schlechten aussortiert. Die liefen dann über so ein Förderband. Und also das Schönste war, wenn dieser frisch geröstete Kaffee aus der Röstmaschine in die Abkühlwanne lief. Dieses Geräusch alleine, weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wenn so diese vielen Kaffeebohnen in eine Metallwanne reinrauschen und sich dieser aromatische Geruch ausbreitet, das war toll. Also den Geruch liebe ich immer noch, aber Kaffee mag ich bis heute nicht.
Ich kriege gerade richtig Kaffeedurst, wo du das erzählst, weil ich bin Kaffee-Junkie. Also meine Kinder sagen immer, mich nicht ansprechen morgens vorm ersten Kaffee, das könnte schlecht ausgehen, weil ich tatsächlich morgens einen ersten Kaffee brauche und mittags dann nochmal einen. Also ich könnte es mir ohne Kaffee gar nicht vorstellen. Aber dann erzähl mir doch einfach mal ein bisschen was über dich und deine Firma und wie dich der Kaffee zum Datenschutz gebracht hat.
Tja, wie hat mich der Kaffee zum Datenschutz gebracht?
Ja, aber erzähl erst mal ein bisschen was von dir und deiner Firma.
Ja, also ich komme ja, wie ich eben gesagt habe, aus einer Unternehmerfamilie über mehrere Generationen schon. Und das ist eben ein Teil, der, ja, finde ich, sehr wichtig ist in den Gesprächen auch mit dem Mandanten, weil ich eben weiß, wie denken Unternehmer, wie denken Geschäftsführer, was ist für die wichtig. Und da machen wir uns mal nichts vor. Datenschutz ist nicht immer das Wichtigste für diese
nicht
Person.
Unbedingt sexy, nein.
Nee, genau. Also es ist halt lästig für viele und das ist eben auch mein Ansatz, dass ich sage, das ist für viele lästig und diese Last, die nehmen wir den Unternehmen ab, soweit es eben geht. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Also es hat sich über die vielen Jahre entwickelt. Ich habe als 14-Jähriger meinen ersten Computer gekauft und habe da war vorher schon technikaffin, also in der Firma meiner Eltern, die war ja über 4 Etagen damals, der Großhandel. Und da gab es so Gegensprechanlagen, das war damals ganz modern. Dann konnte ich als Kind auf den Knopf drücken und mit jemandem im Keller reden. Das fand ich total spannend. Und das habe ich immer wieder ausprobiert. Und immer, wenn es neue technische Sachen gab, dann musste ich die hinterfragen. Und ich war halt schon immer technikaffin und so auch mit den Computern, wie gesagt, vom Konfirmationsgeld habe ich meinen ersten Computer gekauft und habe dann mir irgendwann ein Buch geholt, Programmieren für Anfänger oder so, und habe dann ein Programm abgetippt, eine Adressverwaltung, und dann irgendwann habe ich so gemerkt, Mensch, das ist eigentlich ganz cool, vielleicht für die Firma meiner Eltern, die sie dann hatten, weil die hatten damals noch so Karteikarten.
Kenne ich auch noch, ja.
Also richtig aus Papier, ne? Also zum in der Hand nehmen und sowas und Sachen draufschreiben und so Reiter oben drauf stecken und so, so richtig aus heutiger Sicht oldschool. Und meine Eltern haben damals 3-mal im Jahr ungefähr Rundschreiben verschickt, ungefähr 1000 Stück. Und meine Mutter hat früher die ganzen Briefumschläge, oder diese ganzen Briefumschläge wurden von Hand getippt. Die ganzen Adressen, 1000 Stück. Und ich habe die dann gefaltet und einkuvertiert und frankiert und zugeklebt. Und dann irgendwann habe ich gesagt, Mensch, dieses Ding, was ich da programmiert habe, wenn ich das jetzt noch ein bisschen umbaue, dann können meine Eltern das doch benutzen. Und dann habe ich das halt immer mehr erweitert und umgebaut, sodass es dann am Ende auch ausgedruckt werden konnte und wir dann einfach Etiketten hatten. Und damit ist natürlich viel Arbeit weggefallen. Und
das war die erste Digitalisierung, so, ne?
Genau, die erste Digitalisierung 1900, Mitte 80er Jahre, irgendwie so. Und mein Papa hatte immer so die Vorstellung, ich muss dem Computer nur sagen, was ich will, oder ich drücke nur auf den Knopf, so war es genau, ich drücke auf den Knopf und der Computer weiß, was ich will. Also er hatte damals im Prinzip schon das Ansinnen, KI ist ganz wichtig, es gab es halt damals nur noch nicht. Also der Computer weiß ja nicht, wenn du auf den Knopf drückst, was du willst. So, und da... Ja, so hat sich das immer weiterentwickelt. Ich hatte dann irgendwann, ich war ja bei der Bundeswehr 12 Jahre, habe da meine Ausbildung zum Industriemeister auch gemacht für Nachrichtentechnik, also Funktechnik, Radartechnik, aber eben auch Informationstechnik, also IT. Wir haben eben kennengelernt, wie die einzelnen Stromkäfer über die Platine im Rechner laufen und wie das alles verschaltet ist. Also wirklich vom kleinsten Bit auf haben wir es gelernt, was da alles passiert. Und das hat mich halt mein ganzes Leben weiter begleitet. Ich hatte dann eine IT-Firma und das hat sich immer weiterentwickelt, bis ich dann irgendwann beim Datenschutz angekommen bin. Und das eigentlich auch nur durch einen Zufall. Also ich habe so ein Newsletter durchgescrollt, gelangweilt. Und dann kam irgendwann Datenschutz, 4 Tage, 400 Euro.
Und dazu und das war aber sagen, günstig damals noch.
Ja, aber man muss dazu sagen, ein paar Jahre vorher hatte ein Kunde, den ich heute immer noch betreue, hatte zu mir gesagt, Herr Hösel, ein Kunde von mir, der sucht einen Datenschutzbeauftragten. Wäre das nicht was für Sie? Bei Ihnen in der Firma machen Sie doch auch die ganzen rechtlichen und technischen Sachen. Das passt dann doch gut zusammen. Und da habe ich mich damals umgeguckt, welche Ausbildung es gab. Und da gab es noch gar nicht so viele. Und habe dann halt eine sehr hochwertige, teure gefunden für einen 5-stelligen Betrag und hat mir dann gesagt, nee, ich habe jetzt gerade so viel Geld ausgegeben für Microsoft-Zertifizierung, Novell, Linux und
die waren damals richtig teuer.
Ja, genau.
Die Microsoft Certified Engineers oder wie die. Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil wir doch sehr viele Parallelen haben. Also wo du so erzählt hast, Karteikarten. Also ich habe ja 86 programmiert, COBOL programmiert. Da war mein allererstes Programm noch auf Lochkarten. Also komme mir langsam so vor wie so ein Dinosaurier. Aber dann hat dich dieser Zufall dann zum Datenschutz gebracht. Cool.
Dieser Zufall hat mich dann zum Datenschutz gebracht, weil ich dann diesen Newsletter durchgelesen habe, dann 400 Euro, 4 Tage. Okay, da kannst du nichts falsch machen, oder? Also kein Risiko. Dann habe dieses Seminar besucht und habe dann festgestellt, boah, das ist genau mein Thema. Wenn ich was programmiert habe, habe ich diese ganzen Datenschutzgrundsätze immer schon ganz selbstverständlich mit angewendet.
Bist du einer der wenigen Programmierer teilweise?
Ja.
Damals?
Das stimmt. Meistens soll es ja einfach und fluffig sein. Und ich habe auch gesagt, nee, also ist vielleicht nicht ganz gut, wenn alle auf alles zugreifen können. Da muss man als Geschäftsführer auch drüber nachdenken, ob man das wirklich so haben will. Und ob das so sinnvoll ist.
Cool.
Ja, und dann habe ich am Ende doch diese andere Ausbildung noch hinterher gemacht. Und habe dann viel theoretisches Wissen gehabt und musste dann eben gucken, ja, wie kriege ich das Ganze in die Praxis umgesetzt.
Und das machst ist dann du ja seit doch noch sehr langer Zeit.
Ein extra Schritt und das war ja noch lange vor der DSGVO. Im Internet gab es da auch nicht so viel. Also wenn du damals recherchiert hast nach irgendeinem Thema, dann hast du am Ende vielleicht mehr Fragezeichen gehabt als vorher. Und
naja, es geht ja heute teilweise auch noch so, muss man ja ganz ehrlich sagen, wenn man wenn Laien recherchieren, stehen die genauso davor. Jetzt sind wir hier zwei Datenschützer und normalerweise würde man ja meinen, man geht mit Ellbogen gegeneinander vor, wir zwei eben seit vielen, vielen Jahren nicht. Was sind denn deine liebsten Kundengrößen oder bist du auch spezialisiert auf irgendetwas? Erzähl mir darüber ein bisschen was.
Ja, also unsere liebsten Kunden beginnen so ab 50 Mitarbeitern von der Unternehmensgröße her und nach oben hin gibt es aktuell keine Grenze. Gerne Konzerne oder Unternehmensgruppen, die betreuen wir sehr gerne und auch richtig gut, aber auch Einzelunternehmen natürlich in der entsprechenden Größenordnung. Und du hast da ja den anderen Bereich, deine Zielgruppe, und da agieren wir auch ganz gut. Also wenn eine Anfrage kommt, die deiner Zielgruppe entspricht, dann empfehle ich dich da ja auch gerne weiter. Und umgekehrt ist das ja auch schon passiert. Und das ist eben das, was genau. Du sagtest, Ellbogen, finde ich, müssen nicht sein. Es gibt genügend Unternehmen, die immer noch nicht gut betreut sind, gut beraten sind. Die brauchen halt gute Beratung. Und da ist immer noch genug los.
Und das ist genau eben das, wo wir zwei echt uns gut die Bälle zuschießen. Weil meine Zielgruppe für Hörer, die vielleicht den Podcast jetzt das erste Mal hören, meine Zielgruppe sind Solounternehmen und Firmen bis 19 Mitarbeiter im Büro, die also keinen Datenschutzbeauftragten bestellen müssen, aber ja trotzdem dem Datenschutz nachkommen müssen, was viele gar nicht so genau wissen. Und du fängst eben ab der 20er-Grenze an bis ganz oben, was ich nicht mehr mache, weil ich mich nicht als Datenschutzbeauftragte bestellen lasse. Deshalb spielen wir da sehr gut zusammen. Und das macht auch richtig Spaß mit dir. Nochmal, ich habe ja vorhin gesagt, du sitzt in Bremen, aber ich habe dir ja auch schon Mandate empfohlen, die sonst wo sitzen, weil du bist überregional tätig. Also das nur nochmal für die Hörer auch klarstellen. Das heißt,
ja, genau.
Dir ist eigentlich egal, wo der Kunde sitzt, weil du sehr viel wahrscheinlich auch per Remote machst oder so.
Ja, wir sind bundesweit aktiv, also in der Bundesrepublik Deutschland, darüber hinaus nicht. Das ist also die einzige Grenze, die wir da haben, und vieles kann man eben remote machen, wie du schon sagtest. Unser Ansinnen ist es schon, dass wir dann eben auch vor Ort sind, einmal im Jahr oder auch öfter, je nachdem, wie es auch mit dem Mandanten passt oder wie wir es terminlich vereinbaren können, damit wir eben auch den Eindruck vor Ort kriegen. Also wie findet die Datenverarbeitung denn vor Ort statt? Und das kann man durch keine Videokonferenz ersetzen. Wenn ich durch ein Bürogebäude durchgehe und durch die einzelnen Abteilungen und Büros, da sieht man einfach so viel, was anderen vielleicht gar nicht auffällt. Und dafür ist es eben wichtig, diesen externen Dritten zu haben, der mal von außen drauf guckt. Es sind manchmal nur Kleinigkeiten, aber die sind eben doch denn essentiell.
Viele sagen ja, Datenschutz verhindert so viel in meiner Arbeit, in meinem Wirken und. Wie stehst du dazu? Siehst du Datenschutz als Verhinderer oder eher als Möglichkeit?
Also mein Ansinnen ist immer, dass wir Lösungen bieten. Das ist nicht immer leicht. Es kommt natürlich auch darauf an, was das Unternehmen will. Wenn das Unternehmen, der Mandant, etwas möchte, was einfach nicht rechtskonform ist, dann kann man auch keine Lösung bieten. Wenn es aber also gerade im Marketing gibt es einige Hürden, die man nehmen muss. Also wenn man jetzt von Newslettern ausgeht, da sind ja sehr strenge Regelungen, die greifen. Und die kommen nicht nur aus dem Datenschutz, sondern auch aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Und da kann man einfach dann auch nichts gestalten. Also da sind halt sehr enge Vorgaben. Und andere Bereiche, da haben wir halt Gestaltungsspielräume. Und dann können wir eben auch gucken, ob wir ein bisschen mehr in dem Bereich das ausgestalten oder in dem Bereich, aber eben, dass wir eine Lösung finden. Und das finde ich ganz wichtig.
Ja, also das sehe ich ja genauso. Und ich denke mal, da ist unser beider Vorteil, den wir zwei haben, dass wir aus der IT kommen, dass wir also tatsächlich da auch so ein bisschen das praktische Denken, wie es am Arbeitsplatz läuft, natürlich beide Intus haben und da natürlich auch Hilfestellung geben können. Ne? Das finde ich immer wichtig, mal über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht nur als Datenschützer zu sagen, so darfst du es nicht, sondern eventuell auch eine Lösung aufzuzeigen, wie es denn eben geht. Ne? Das ist das Thema dabei.
Ja, das ist ganz wichtig. Wenn man immer nur verbietet, da kommt man ja nicht weiter. Also es ist für das Unternehmen ja nichts. Wir sind ja Berater des Unternehmens. Wir sind Natürlich sollen wir als Datenschutzbeauftragter auch schauen und überprüfen, ob die Gesetze eingehalten werden. Aber wir beraten ja auch das Unternehmen, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt? Denn es ist ja nicht nur dass die DSGVO, die wirkt. Es gibt ja ganz, ganz viele nationale Gesetze oder auch europäische Verordnungen, Richtlinien, die auf den Datenschutz wirken. Und die Sache ist eben, die meisten Geschäftsführer kennen diese Probleme ja gar nicht. Ich würde ja auch nie behaupten, ich kenne alles aus dem Arbeitsschutz oder aus dem Brandschutz. Also da gibt es eben Fachleute. Ne? Und ich sage immer, es gibt genügend Fachleute, man muss sie einfach benutzen.
Ja, und das ist ja gerade auch bei meiner Zielgruppe, bei den Kleinen so, dass die meisten gar nicht wissen, was sie eigentlich tun müssen oder dass sie was tun müssen im Datenschutz. Die meisten denken ja, sie haben eine Datenschutzerklärung vom Webdesigner auf der Homepage, Haken dran, damit ist Datenschutz erledigt. Und da hängt natürlich sehr viel mehr dran. Was siehst du denn für Möglichkeiten für Kleine, was der Datenschutz auch für kleine Kunden oder kleine Zielgruppen bringen könnte? Hast du da irgendwas, wo du sagst?
Also allgemein sehe ich es so, wenn man sagt, man ist compliant, also man hält sich an gesetzliche Vorgaben und gerade beim Datenschutz ist mir wichtig, das zeigt ja auch dem Kunden, hey, deine Daten sind mir wichtig und ich blase sie nicht einfach überall hin und poste die überall oder benutze Software, die unsicher ist, sondern mir ist dieses Thema wichtig, weil mir deine Daten wichtig sind und dass diese Daten geschützt sind und unsere Geschäftsbeziehungen eben auch geschützt sind. Ich denke, das ist so ein wesentlicher Punkt.
Also der Vertrauensaufbau.
Ja, genau, der Vertrauensaufbau, richtig.
Also Vertrauensaufbau, Sorgfaltspflichten, dass ich meinem Kunden gegenüber zeige, das Ganze ist wichtig. Ich habe letztens tatsächlich, es ist noch gar nicht so lange her, eine Solo-Unternehmerin gehabt, die mich angerufen hat und gesagt hat, Frau Göring, ich brauche Ihre Hilfe, weil da winkt jemand mit einem Großauftrag, also ein großer Kunde winkt mit einem Auftrag und der fordert ein komplettes Datenschutzkonzept von einer Solo-Unternehmerin. Und was ich auch so wichtig finde, ist, auch wenn das ein Solo-Unternehmer macht oder ein kleiner, man schaut sich die Prozesse mal an und man weiß eben, wie laufen die Prozesse, welche sind vielleicht von vornherein da gar nicht DSGVO-konform. Ich finde es immer schlecht, wenn jemand auf ein Programm setzt, da mehrere Jahre mitarbeitet und dann kommt irgendwann der Datenschutz um die Ecke und sagt, das geht aber gar nicht, wie du es machst und ich muss dann meine Prozesse komplett umstellen. Also das heißt, da ist es auch schon vom Anfang an wahrscheinlich sinnvoll, mal drauf zu schauen und mal die Prozesse und Strukturen im Unternehmen schon von vornherein zu definieren.
Auf jeden Fall.
Das ist bei Großen also, wahrscheinlich aber das gleiche Problem, oder? Du wirst wahrscheinlich aus den Großen kommen, die genau das, und die haben es ja dann noch viel größer, weil sie ja viel mehr Mitarbeiter haben.
Ja, also tatsächlich kommt das ab und an vor. Vor ein paar Jahren war es auch so, dass ich bei einem Audit war und der Mandant sagte, Herr Höse, wir haben noch eine neue Software, da müssen wir noch drüber reden. Und so dieser Klassiker, die Software ist schon da. Und dann wird der Datenschützer informiert. Ist der falsche Weg, also man sollte es vorher machen. Warum? Das ist der Kern dieser Geschichte. Er sagte dann, wir müssen dann nochmal drüber sprechen, denn ich glaube, diese Software ist nicht so ganz datenschutzkonform. Ich sage, wenn Sie das schon denken, dann lassen Sie uns mal drüber sprechen. Naja, und er stellte sich raus mit dieser Software, das ist halt eine Projektsoftware, Aufgabenmanagement und so weiter. Und Herr Hösel, wir haben da jahrelang nachgesucht und das ist die beste. Und wir haben jetzt richtig viel Zeit und Geld investiert, um diese Software an unsere Bedürfnisse anzupassen und so weiter. Aber dieses eine Ding, ich weiß nicht so genau. Ja, und dann stellte sich raus, also es ist die Mitarbeiterüberwachung möglich. Und zwar kann man feststellen, auswerten, wie viele Tastaturanschläge macht der Mitarbeiter, gibt es Mausbewegungen, wie lange sind die Mausbewegungspausenzeiten, man kann sie auf dem Monitor aufschalten, ohne dass der Mitarbeiter etwas mitbekommt und. Also richtig krass.
Das ist ja heftig.
Und ich habe gesagt, das geht gar nicht. Also da haben wir ein richtig großes Problem. Und ein Ding war eben auch, es gab mehrere Geschäftsführer und einer der Geschäftsführer war eben auch der Leiter der IT. Das heißt, wir mussten dann eben einen Weg finden über ein Vier-Augen-Prinzip, um diese Modulteile zu deaktivieren, dass aber sie auch nicht durch die IT wieder aktiviert werden konnten. Dann haben wir halt einen Prozess aufgesetzt, der etwas komplizierter war. Und haben das dann auch geschafft. Und später hat der Mandant dann doch diese Software ausgetauscht. Aber das ist richtig viel Geld versenkt worden, weil der Datenschützer nicht vorher gefragt wurde.
Ja, und das ist ja auch das Thema. Das ist genau das Thema. Ich meine, es ist jetzt nicht nur viel Geld versenkt, weil er viel Geld für die alte Software ausgegeben hat, sondern wir ITler, wir kennen es ja auch, du hast Daten in dieser Software drin und du bekommst vielleicht die Stammdaten exportiert und woanders importiert. Aber diese ganzen Bewegungsdaten oder was du hast, die kriegst du ja wahrscheinlich selten in eine andere Software rüber.
Ja.
Das heißt, dir ist der Datenbestand dann auch weg, den du mal aufgebaut hast. Aber das ist natürlich schon eine heftige Software. Da würde ich sagen, da hilft auch keine Einwilligung, sonst was. Also das ist ein Thema, das geht Nein. gar nicht. Ja.
Also Einwilligung
aber das,
ist
wenn er das schon Thema. So gesehen hat, frage ich mich, warum er das überhaupt eingesetzt hat. Also das ist ein anderes Thema. Aber gut, lassen wir es.
Ja, die Begeisterung für die Software war halt groß und das haben sie später dann auch erst gesehen. Also sie haben das, dieses Modul nicht wissentlich mitgekauft. So.
Ja. Hast du noch irgendwo so Datenschutzbeispiele, wo man vielleicht auch so ein bisschen drüber schmunzeln kann oder ähnliches, was dir in, wenn wir hier schon aus dem Nähkästchen plaudern, wir zwei, gucken wir doch mal, ob wir vielleicht auch ein bisschen was Humorvolles haben, was wir unseren Zuhörern und Zuschauern bieten können.
Ja. Mein Auto bietet immer wieder Spaß. Also wir sind aus dem Urlaub gekommen, fahren auf die Fähre, neben uns ein LKW, ein Viehtransporter und auf der anderen Seite ein VW-Bus. Es war Sommer, alle Fenster waren unten bei uns und bei denen auch. Und der Fahrer sagte, wollen wir ein Foto machen für Insta? Und der Beifahrer, nee, das geht nicht. Wieso geht das nicht? Der Datenschutz steht neben uns. Bei mir auf dem Auto steht groß Hubert Datenschutz drauf.
Ja, das kann natürlich sein. Ja, ich habe so eine spannende Geschichte, das hast du wahrscheinlich auch von gehört. Damals, als die DSGVO eingeführt wurde, ging es ja groß durch die Medien, dass Wien die Klingelschilder austauscht wegen Datenschutz, Namen nur noch Nummern da sind. Ging ja damals groß durch die Presse und alle haben gesagt, der Datenschutz, der ist wahnsinnig, dass der das fordert. Habe ich einen kleinen Insider, weil ich kurz danach einen Datenschützer getroffen habe, der in Wien tätig ist, auch dort für die Kommunen tätig ist. Und der sagte, nee, das hatte gar nicht so genau mit der DSGVO zu tun, sondern wir haben eine große Hausverwaltung in Wien, die Tausende von Wohneinheiten hat. Und die hat sich gedacht, wir könnten doch eine Menge an Personal sparen, wenn wir die nicht ständig bei Umzügen rumschicken müssen, um die Klingelschilder auszutauschen.
Ja.
Sondern da sagen wir einfach DSGVO, wir dürfen keine Namen mehr haben, nur noch Nummern und dann passt die Sache. Also das ist auch so ein kleiner Effekt
hinten dran. Ja, haben den schwarzen Peter zur DSGVO geschoben.
Genau, haben den schwarzen Peter zur DSGVO geschoben. Das waren eben auch so kleine Stielblüten, die damals irgendwo erwachsen sind draus. Weil man muss ja auch sagen, es ist ja, manche denken ja, man muss es zu stark irgendwo drehen, dass man gar nichts mehr darf. So ist es ja auch nicht. Man muss ja nur ein bisschen bewusster mit der ganzen Sachen rangehen und sich Gedanken machen, wie setze ich es ein.
Ja, genau. Und Bewusstmachung ist, glaube ich, so das richtige Stichwort. Also das merken wir eben auch, wenn wir das erste Mal beim Unternehmen sind und wir dann mit denen sprechen. Also einer meiner ersten Mandanten, da war ich dann auch im Gespräch und dann sagte er irgendwann, Herr Hösel, mir fällt es gerade auf, ich bin ja viel auf Reisen und dann habe ich ja mein Notebook dabei. Ich sage, ja, und ich habe da ja auch so eine Excel-Datei mit meinen ganzen Kunden. Ich sage, Und in der Excel-Datei sind auch alle Bankverbindungen. Ich glaube, das ist gar nicht so gut, oder, wenn das mal wegkommt? Ich sage, ja, das stimmt. Ja, dann haben wir halt recht schnell, habe ich ihm gezeigt, wie er da eine Verschlüsselung aufsetzen kann und dann ist es da eben auch ruckzuck erledigt. Oder auch einfach die Blickschutzfolien auf den Notebooks. Es kostet nicht viel Geld, weiß nicht, 20 Euro, 30 Euro oder vielleicht auch weniger, aber es ist ja so viel mehr an Schutz. Also ich bin mal neben einem gefahren im Zug, der hatte fast das gleiche Notebook wie ich. Und ich hatte halt diese Blickschutzfolie und dann irgendwann sagte ich zu ihm, Entschuldigung, können wir mal ein Foto machen von den beiden Notebooks so nebeneinander für eine Schulung, dann sieht man mal den Vergleich. Dann überlegte er und dann, ja okay, gut, er macht seinen ganzen Desktop sauber, räumt alles, macht alles, schließt alle Programme, wir stehen auf, damit ich das Foto machen kann, sagt er, nee, Moment, nimm ein Stück Papier und leg das auf die Tastatur. Ich sage, was denn jetzt? ja, das ist ja so, Tasten, die ihr viel benutzt, die nutzen vielleicht mehr ab. Und ich könnte dann dadurch erkennen, welche Tasten für sein Passwort wären. Ich sage, oh, alles klar, guter Mann, lass liegen, gar kein Problem, darum geht es mir gar nicht. Was er nicht bedacht hat oder was ihm dann vielleicht erst bewusst wurde, ich habe ja schon über eine Stunde neben ihm gesessen. Ich habe Informationen über seinen Kontostand und wofür er Geld ausgegeben hat, weil er im Online-Banking war. Ich habe verschiedene andere Geschäftsbriefe gesehen und, und. Also man sieht nebenbei so viel aus dem Augenwinkel, das ist Wahnsinn. Also ja, und es geht so einfach.
Also ich habe auch so eine Blickschutzfolie tatsächlich auf meinem Handy, weil ich ja auch oft in Gruppen stehe, um irgendwelche Termine zu machen oder Sonstiges. Und das, was du erzählst mit dem Zug, das habe ich auch in einem meiner Mitarbeiterschulungen drin, weil ich kannte den BMW X3 schon, bevor der ADAC davon überhaupt nur irgendwo was gehört hat, weil ich bin auch Zug gefahren und da war da genau das Gleiche.
Ja. Ja,
also und dann hat er noch telefoniert, ich wusste, wer der Projektleiter war, namentlich, ich wusste, um was für eine Höhe von Geld von dem Projekt ging. Und da habe ich ihn dann auch mal angestupst und gesagt, ist ja ein tolles Auto, was Sie da planen. Und er guckt mich an und sagt, woher wissen Sie das? Und ich meine, guter Mann, wir sitzen hier genau nebeneinander. Also ja, und ich denke mal, da machen sich viele heutzutage gar keine Gedanken drüber, dass sie nicht in ihrem Büro sind, wo die Tür zu ist, sondern dass sie eben öffentlich sitzen. Und wenn ich so in der Bahn oder in der Straßenbahn oder im Café mir Gespräche anhöre, auch das muss man sich ja mal klar machen, was man da preisgibt den anderen gegenüber. Mm. Das ja. finde ich, da fängt der Datenschutz schon massiv an in dem Bereich.
Ja, und diese Sensibilisierung ist eben das, was wir erreichen dadurch, dass wir einfach ins Unternehmen gehen, eine Begehung machen, mit den Mitarbeitern sprechen, eine Schulung machen. Also einfach auch schon dadurch, dass wir da sind, geht es ja los, dass sich im Kopf was bewegt, so wie bei dem einen Mandanten mit der Excel-Datei. Es geht dann einfach los und dann kommen die Fragen und ach, jetzt wo sie da sind, fällt mir gerade auf. So, und dann kommt da irgendeine Geschichte, wo auch manchmal die Geschäftsführer sagen, um Gottes Willen, wie, das darf überhaupt gar nicht sein, dass die Mitarbeiter so handeln. Also da müssen wir was machen.
Ja, aber das merke ich auch.
Die wissen es halt teilweise auch gar nicht, weil sie gar nicht in der Tiefe so bei den Mitarbeitern neben dem Schreibtisch stehen, ne?
Ja, und das andere ist natürlich, die sind natürlich auch, wie gesagt, nicht sensibilisiert dafür. Die haben ihren Arbeitsablauf, die haben ihren Arbeitsalltag. Das sehe ich bei meinen kleinen Firmen ja auch. Nimm die Handwerker, nimm Malerbetriebe, nimm Handwerksbetriebe oder nimm auch den Solounternehmer, den Coach, der haufenweise Mitarbeiterschulungsdaten hat, Mitarbeiternamen hat. Da wird manchmal so sorglos mit umgegangen und weil man eigentlich auch nicht auf dem Schirm hat, dass man auch als so kleiner tatsächlich Dokumentationspflichten im Datenschutz hat. Das wissen ja viele auch nicht. Ich meine, wir wissen das bei Großen. Die wissen, die müssen ein Verfahrensverzeichnis machen. Die brauchen ihre technisch-organisatorischen Maßnahmen. Die brauchen ein Verfahren, das zu überprüfen. Das brauchen die Kleinen auch, aber denen ist es eben nicht bewusst. Ne? Und ich finde auch, na klar, wir haben jetzt KI und das, was kommt. Aber trotzdem sollte man den Datenschutz nicht außen Augen lassen, und weil wir wollen ja alle nicht, dass unsere Daten irgendwo draußen an der Litfaßsäule hängen, gehe ich mal von aus. Weiß nicht, wie du das siehst, also ich möchte es nicht unbedingt. Ich bin zwar sehr in der Öffentlichkeit unterwegs, ich bin auch im Social Media unterwegs, aber ich überlege mir ganz genau, was ich da von mir preisgebe. Ich möchte nicht, dass andere einfach was über mich preisgeben. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Naja, du weißt ja auch, ich sage ja mal, mit meinen Daten ist das wie mit meiner Zahnbürste. Die teile ich halt auch nicht gerne. Ja, also es ist halt was sehr Persönliches und jeder sollte sich da eben auch seine Gedanken machen. Will ich das wirklich ins Internet reinstellen? Also als Beispiel, ich habe vor vielen Jahren einen Vortrag gehalten. 8 Jahre später habe ich im Internet immer noch Fragmente gefunden von der Ankündigung dieses Vortrags mit Fotos, mit Namen und so weiter. Bis hin zu einer Teilnehmerliste sogar. Und das sind Sachen, die, da machen sich viele keine Gedanken drüber. Wenn ich etwas ins Internet stelle, selbst wenn ich es auf einer Webseite habe, dann heißt es nicht, dass es auf dieser Webseite bleibt. Es gibt verschiedene Bots, also Roboter, die Programme, die das Internet und die Webseiten abscannen, die Webseiten kopieren. Es gibt ein Webseitenarchiv, da kann ich 20 Jahre zurückgehen und mir angucken, wie sah die Seite vor 20 Jahren auf, was aus, wie war die gepostet. Und das heißt, diese Daten sind immer noch irgendwo da. Und ich weiß gar nicht, wo sie überall sind. Und Deswegen muss ich mir vorher darüber Gedanken machen, das, was ich jetzt poste, bin ich damit fein, dass es auch in 10, 20 Jahren noch da ist. Also es wäre so, als wenn ich ein riesen Plakat nehme auf dem Marktplatz und sage, so, das betoniere ich jetzt ein, damit es in 10 Jahren immer noch da steht. Ist das für mich okay?
Das, was du ansprichst, das ist das Archiv.org. Das kenne ich auch, wo die alten Webseiten sind. Wir hatten Ende der 90er Jahre hatten wir eine Domain, wo wir den ersten Kleinanzeigenmarkt bei uns in der Region drauf hatten. Also wir haben damals auch Webseiten gemacht und haben da so das gehabt, dass wir so einen Marktplatz machen wollten und hatten dort auch einen Kleinanzeigenmarkt, wo man eben Sachen drüber verkaufen konnte. Sowas wie eBay in ganz klein damals. Mhm. Und ein paar Jahre später wurde uns die Domain von einem Schweizer Unternehmen abgekauft. Also die haben gesagt, wir haben das Produkt, wir möchten den Domainnamen gerne haben und wir haben den auch verkauft. Und wenn du heute in archiv.org reinguckst, dann findest du immer noch diese Kleinanzeigen mit Telefonnummer und was angeboten wird von damals. Und du kriegst es nicht raus. Und damals haben wir ja da das gar nicht gewusst, was das eigentlich heißt, so Mitte, Ende der 90er Jahre.
Ja, also wir haben ja früher auch Webseiten gemacht und da haben wir auch wieder eine Parallele und wir hatten auch einen kleinen Anzeigenmarkt. Ach, guck mal.
Das ist ja kaum zu glauben.
Also, so viel Parallelen. Ich glaube, wir müssen noch mal noch ein paar Mal Kaffee trinken. Also ich
und uns austauschen, ja, genau.
Yeah. und es ist ja nicht nur archive.org, sondern es sind ja auch ganz viele andere Webseiten, Suchmaschinen und. Also Google ist ja dann noch eine professionelle, aber es gibt ja auch ganz viele unprofessionelle, die einfach nur alles abgrasen und diese Inhalte sich vielleicht auch zunutze machen, auch vielleicht missbrauchen. Und das ist eben das Ding, ne? Und jetzt mit KI kriegt das Ganze vielleicht ja auch nochmal eine ganz andere Qualität.
Definitiv.
Und da sollte auch jeder ganz genau nachdenken, was haue ich denn bei der KI rein? Jetzt mal noch gar nicht aus Datenschutzsicht, erstmal so aus der eigenen persönlichen Sicht. Was gebe ich der KI an Informationen von mir? Denn jede Frage, die ich stelle oder jede Aufgabe, die ich abfordere, sagt ja auch etwas über mich aus. Was sind meine Interessen, woran arbeite ich und so weiter. Also diese KI sammelt ja auch ganz viel Wissen über den Benutzer.
Ja, und jetzt haben wir ja gerade, bitte?
Und dann geht es natürlich weiter mit den Sachen, die ich reinfütter. Und dann sind wir eben im Datenschutz auch drin. Ne? Also solange ich allgemeine Sachen zu bestimmten Themen frage, irgendwelche geografischen Auswertungen oder andere Analysen, ist das ja noch das eine. Aber wenn ich dann anfange, personenbezogene Daten oder Bilder mit reinzugeben, um die KI zu füttern, dann bin ich eben voll im Datenschutzthema drin. Und dann wird es eben auch aus Datenschutzsicht bei vielen KIs eben schwer, das datenschutzkonform anzuwenden.
Ja, zum anderen haben wir ja gerade auch das aktuelle öffentliche Beispiel, OpenAI. ChatGPT hat eben einen Angriff gehabt und hat, glaube ich, 20 Millionen Daten verloren oder sind abgegrast worden. Und man weiß noch gar nicht, ob die Chatverläufe eben auch betroffen sind. Ne? Also das heißt, auch die Großen haben natürlich, man kann nicht vertrauen, dass die Großen so unbedingt sicher sind. Also das sehen wir ja gerade, es war jetzt gerade die letzten Tage, wo das kam. Und ist natürlich auch eine spannende Geschichte. Und wie du sagst, personenbezogene Daten in der KI, ganz, ganz, ganz schwierig. Bewerbungsverfahren mit KI, schwierig, ne? Muss genau abgebildet werden.
Ich hatte jetzt eine Anfrage zur Rufannahme durch KI. Und das ist natürlich auch schwierig, weil die KI macht ja eine Sprachaufzeichnung und dann bin ich auch schon wieder voll im Datenschutz drin. Und das muss man natürlich entsprechend abfangen. Also da ist noch nicht alles richtig rund und da gibt es noch viel zu tun, auf jeden Fall. Und das darf man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich will die neue Technik nicht verteufeln, Gottes Willen, darum geht es mir gar nicht. Aber es ist wichtig, dass man nicht alles einfach stumpf benutzt, sondern sich Gedanken darüber macht, was passiert denn damit am Ende.
Genau, also weil, dass wir nicht drumherum kommen, ist klar. Also wir müssen auch irgendwo in der Welt wettbewerbsfähig sein. KI wird ein Thema sein, was uns in Zukunft in den Firmen immer mehr betreffen wird. Ich hatte ja auch schon mal einen Gast zur KI bei mir im Podcast, der auch erläutert hat, wie Kleinstfirmen KI professionell für sich nutzen können. Aber natürlich, das DSGVO-Thema ist ein Thema und es sollte immer überlegt werden, wenn ich es mehr nutzen möchte, ob ich nicht eine abgekapselte KI bei mir im Unternehmen nutze, bevor ich die öffentlichen KIs nutze, die ich irgendwo habe. Ja, hast du mir zum Schluss noch den ultimativen Datenschutztipp für unsere Zuhörer und Zuschauer? Was magst du unseren Zuhörern mitgeben?
Mir fällt gerade noch eine Geschichte ein.
Ah, dann ziehen wir die doch vor.
Ja, genau. Also beim Arzt. Mein Lebenspartnerin fährt mit meinem Auto zum Arzt und steht da in der Schlange an der Anmeldung und wartet, dass sie dran ist. Die Ärztin kommt raus und spricht mit der Mitarbeiterin und sagt, Frau sowieso kann doch jetzt schon mal ins Labor. Und die Mitarbeiterin, nee, das geht nicht. Ist da jemand drin? Nee, das geht nicht. Ja, wenn keiner drin ist, dann kann sie doch schon ins Labor gehen. Nein, das geht nicht. Da liegen die Akten und der Datenschutz steht vor der Tür.
Ah, das heißt, wenn du nicht da gewesen wärst, dann wär's wahrscheinlich gegangen, oder?
Ja, genau. Aber ja, so witzig. Also als wenn wir so ein Polizeiauto hätten, weißt du, das kommt mir manchmal so vor. Ja, der Datenschutz ist da.
Oh, schwierig.
Da sind wir doch die Helfer.
Ja, genau. Aber es ist ja schon mal gut, dass die drauf geachtet haben. Vielleicht machen sie es dann in Zukunft ein bisschen anders. Aber na gut, schauen wir mal. Ja, genau. Jetzt kommen wir wieder zu dem ultimativen Datenschutztipp.
Der ultimative Tipp ist, achte auf dein Bauchgefühl. Denn wenn dein Bauchgefühl dir sagt, nicht so gut, dann lass das. Auch für Mitarbeiter, wenn sie E-Mails öffnen. Also einer meiner Mitarbeiter sagt in der Schulung immer, dann nee. Also wenn du nur so den Ansatz hast, so irgendwie ist komisch, so dieser ganz kleine Moment, dann sofort bremsen und nicht weitermachen. Nicht auf den Link klicken, keinen Anhang öffnen, erstmal zurücklehnen und nachdenken oder jemanden fragen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn man nicht weiter weiß oder wenn man das Gefühl hat, irgendwas ist nicht richtig, frag jemanden, der es weiß und der dir helfen kann.
Sehr gut. Lieber Haie, es hat mir wahnsinnig gefallen, mit dir heute über Datenschutz zu sprechen. Und wie gesagt, wir werden auch weiterhin zusammenarbeiten. Ich freue mich drauf und wir werden uns ja bald dann auch mal wieder live sehen. Und dann vertiefen wir zweimal unsere Vergangenheit, was wir da alles so getrieben haben, weil wir tatsächlich da sehr viele Übereinstimmungen haben. Und ich danke dir, dass du heute dabei warst. Und freue mich drauf, dich weiterhin zu sehen. Und unseren Zuhörern und Zuschauern sage ich, den Link zum Hubit-Datenschutz oder Hubit-Datenschutz in Bremen tun wir natürlich in die Shownotes. Da könnt ihr gezielt Kontakt mit dem Haie Hösel aufnehmen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr eine größere Firma seid. Und ansonsten, wenn ihr ein Kleinunternehmen seid oder Solo-Selbstständig und sagt, naja, mein Bauchgefühl sagt, ich sollte mich vielleicht doch mal so ein bisschen um den Datenschutz kümmern, dann sind wir die richtigen Ansprechpartner. Buch dir auf www.dsgvo-erste-hilfe.de ein Erstgespräch bei einem unserer Berater oder Beraterin und wir zeigen dir auf, wie du mit uns deinen Datenschutz auch in kleinen Firmen umsetzen kannst. Lieber Haie, ich bedanke mich nochmal, dass du heute da warst und wünsche dir noch eine schöne Restwoche.
Vielen Dank, Corinna, dass ich hier sein konnte, für deine lieben Grüße und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder live sehen und uns dann auch noch weiter austauschen können. Denn es gibt bestimmt noch mehr Gemeinsamkeiten.
Mit Sicherheit.
Okay. Und noch viele Geschichten, die wir jetzt aber vielleicht auch gar nicht über den Äther gehen sollten. Wegen Datenschutz.
Nicht unbedingt. Also, ciao, bis zur nächsten Podcast-Folge.
Schön, dass du heute mit dabei warst. Weitere Informationen zu unserem DSGVO-Erste-Hilfe-Koffer und Datenschutz findest du unter dsgvo-erste-hilfe.de. Du kannst dir gerne auch einen kostenlosen Termin buchen mit einem unserer Beraterinnen und Berater vom DSGVO-Erste-Hilfe-Koffer-Team. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Such dir aus, von wem du dich beraten lassen möchtest und lass uns darüber sprechen, wie wir dir am besten weiterhelfen können. Bis zur nächsten Folge und denk immer daran, Datenschutz muss nicht kompliziert sein. Der DSGVO-Erste-Hilfe-Koffer macht's leicht.